Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knipschild und dies ist ID, Industrieversicherung digital. Heute mit einem Podcast zum Thema digitale Plattform für Analytics und AI. Und unser Gast heute ist Maximilian Harms von Data IQ. Hallo Max.
Hallo Ansgar, schön, dass ich da bin.
Grüß dich, sehr gerne. Fangen wir mit unserer klassischen Vorstellungsrunde an. Kannst du dich mal in ein paar kurzen Sätzen vorstellen? Gerne auch ein paar Wörter zu eurer Firma.
Gerne. Mein Name ist Maximilian Harms, wie schon von dir gesagt. Ich leite bei Data IQ das Business Transformation Team, kleines globales Team aus ehemaligen Berater mit einem technischen Hintergrund, die unsere größten Kunden strategisch begleiten. Und wie gesagt, bei Data IQ jetzt 3,5 Jahre. Data IQ ist die Analytics- und AI-Plattform, Weltmarktführer in dem Sinne, vor 10 Jahren in Paris gegründet. 10, 11 Jahren vor Paris gegründet, Co-Hauptsitz mittlerweile New York und Paris. CTO sitzt auch immer noch in Paris, auch das ganze Engineering sitzt in Paris. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das Thema Analytics und AI zu demokratisieren. Wir kennen immer noch viele Unternehmen, die trotz des enormen Potenzials von Analytics und AI immer noch in den Kinderschuhen stecken oder immer noch dieselben Herausforderungen haben, wenn es darum geht, Insights, Mehrwert mit Analytics und AI herzustellen. Das sind oft dieselben Herausforderungen, verschiedene Datenformen, Daten sozusagen ausgebreitet in Silos im ganzen Unternehmen. Mitarbeitende können mit ihren verschiedenen Fähigkeiten selten gut miteinander kollaborieren. Oft gibt es zig verschiedene Anwendungen. Und das macht es eben schwierig, auch heute noch, das ganze Potenzial, was im Thema Analytics und AI steckt, zu realisieren. Und die Gründer von unserer Firma hatten schon damals, als es noch sehr, sehr, sagen wir mal so mal, en vogue war, Open Source zu verfolgen, die Idee, all diese verschiedenen Profile auf eine Plattform zu bringen. Das heißt, auch als jemand, der vielleicht gar nicht coden kann, mit jemandem, der coden kann, all diese verschiedenen Profile auf eine Plattform zu bringen, damit sie dort kollaborieren können und dort Analytics und AI sozusagen demokratisieren können.
Mhm. Ah, Open Source ist aber ein gutes Stichwort. Eure Plattform ist aber kommerziell oder gibt es da auch einen Open Source Ableger?
Nee, unsere Plattform ist kommerziell. Das Schöne an der Plattform ist, dass sie eben Flexibilität und Standardisierung zusammenbringt. Mhm. Also ich kann auch als Coder, wenn ich in Python, in R, in SQL, in meinen sozusagen Sprachen weiterarbeiten möchte, das auch vollkommen in Data IQ tun, aber eben in einem Framework, dass es auch anderen Personen erleichtert, zu kollaborieren. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel oder gebe dir ein Beispiel, Ansgar. Wir duzen uns ja. Ich als, sag ich mal, Aktuar, Underwriter in einem Versicherungsbereich analysiere meine eigenen Daten mit unseren sozusagen No-Low-Code-Möglichkeiten in der Plattform, aber muss die Plattform dann nicht verlassen und auch eben als Data Scientist muss nicht die Plattform verlassen, sondern nehme die Arbeit von dem Aktuar und der Underwriter auf, sage jetzt ich als Data Scientist, der jetzt ein paar mehr Fähigkeiten in der Modellierung hat, nehme die Arbeit auf, gucke mir die Daten an und baue dann in Kollaboration mit dem Aktuar oder dem Underwriter ein Machine Learning Modell auf Grundlage der Daten, aber das dann eben in Python oder R. Mhm. Das kann ich dann wieder verpacken, sodass ein Aktuar oder Underwriter oder wer auch immer das dann im Laufe des Projektes an anderer Stelle, im selben Projekt oder einem anderen Projekt fortsetzen kann. Also sozusagen Kollaboration in verschiedenen Formen mit verschiedenen Skillsets, weil wir eben auch glauben, dass die Leute, die an den Businessprozessen sitzen, die meiste Ahnung haben, was am Ende relevant ist, im Sinne von, was für einen Insight brauche ich eigentlich oder was für eine Handlungsanweisung brauche ich eigentlich. Aber es braucht trotzdem noch die Experten, die eben die Modellierung, die statistischen Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Die zusammenzubringen, dann kommen die besten Lösungen zustande.
Alles klar. Gehen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Die Zuhörer unseres Podcasts kommen ja aus dem Versicherungsbereich. Ja. Wir haben, weil der zweite Teil unseres Namens ist ja Digitalisierung, durchaus technisch affine und auch digitalisierungsaffine Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Aber nicht jeder steckt so in den Tiefen drin. Ne? Von daher würde ich dich bitten, kannst du nochmal so ein bisschen rausarbeiten, wo die Abgrenzung einer Analytics- und AI-Plattform wie eurer zum Beispiel zu so Themen ist wie Data Warehouse. Das ist ja so ein Klassiker, den wir in unserer Branche schon bestimmt seit 10 Jahren, wenn nicht seit länger, irgendwo hören. Auch dort geht es ja darum, Daten, die im Unternehmen drin sind, in irgendeiner Form zu konsolidieren, zu aggregieren. Ich verpack's mal so. Und es gibt auch BI-Plattformen, so kenne ich sie auch als Begriff. Es gibt ja so diverse Begriffswolken so drumherum. Ich nenne es mal einfach exemplarisch ein Produkt. Power BI, Microsoft ist ja relativ stark in dem Markt drin. Wo ist da so für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so tief drin ist, nicht der super die Abgrenzung? Also wenn jetzt eben jemand in der Fachabteilung sitzt und so einen Podcast hört, wie würdest du ihm das beschreiben?
Ich würde sagen, dass es grundsätzlich kleine Überlappungen gibt, aber das klassische Setup eines Kunden von uns ist Data IQ als sozusagen Ebene 1, als Analytics- und AI-Ebene. Und darunter befinden sich dann beispielsweise eine Lösung wie von unseren Partnern Databricks oder Snowflake als sozusagen Compute and Storage Layer. Und darunter oder sozusagen noch zusätzlich sitzen wir ja auf bestehender Infrastruktur drauf. Das kann On-Premise-Infrastruktur sein oder Cloud-Infrastruktur. Also Microsoft Azure, GCP von Google oder AWS. Mhm. Oder viele Großunternehmen fahren ja auch eine Multi-Cloud-Strategie. Das heißt, wir sitzen oben drauf. Das ist auch dahingehend wichtig, als dass wir versuchen, natürlich das ganze Thema Compute und Storage möglichst sozusagen effizient zu gestalten. Das heißt, der Endnutzer arbeitet erstmal nur mit einem Sample von den Daten. Erst wenn man jetzt das Produkt fertig gebaut hat, das Modell stimmt, etc., dann wird das ganze Thema in Memory, also in der unterliegenden Infrastruktur bearbeitet, sodass wir auf der ersten Ebene, Analytics und AI-Ebene, eben nur mit einem Sample arbeiten, um, wie gesagt, kosteneffizient arbeiten zu können. Das heißt, die Daten liegen auch nicht in Data IQ, sondern die Daten liegen in der jeweiligen unterliegenden Infrastruktur.
Okay. Heißt das auch nochmal so vereinfacht, zurückgespiegelt, ihr seid in dem Sinne kein Ersatz für Power BI. Ich bleibe mal bei dem einen Produkt.
Genau, würde ich jetzt nochmal so zukommen. Power BI ist nochmal etwas anders gelagert. Power BI, also wir haben auch eine Integration zu Power BI, auch zu Tableau beispielsweise, auch ein gern genommenes Visualisierungstool. Unsere Philosophie ist eine integrierte Plattform. Das heißt, wenn ich Dinge wie Datenvisualisierung, Datenbereinigung machen möchte, auch kleinere Analysen, dann möchte ich aber auch nicht die Plattform verlassen oder das Tool verlassen, um dann weiterzugehen in den Analysen oder, wie ich eingangs gesagt habe, dass die Analyse dann von jemand anderem fortführen zu lassen. Das heißt, Power BI Tableau sind, sage ich jetzt mal, aus meiner Sicht Point Solutions für bestimmte Anwendungsfälle. Wir bieten das ganze Spektrum, sodass man im Prinzip nicht eine Point oder mehrere Point Solutions braucht, sondern man bewegt sich immer in derselben Umgebung, sodass man die Kollaboration zwischen den verschiedenen Profilen und auch zwischen dem typischen Lebenszyklus eines End-to-End-Produktes, dass man da keine Bruchstellen hat. Mhm. Sprich, ich habe Zugang zu den Daten, ich sozusagen bereinige die Daten, ich visualisiere die Daten, ich modelliere, dann bringe ich die Modelle in Produktion. Sie sollen dann ja auch sozusagen in den Prozessen, im Regelprozess laufen. Ich will ja, dass das sozusagen automatisiert erfolgt. Und am Ende des Tages auch noch das Monitoring der Modelle, dass das auch alles in einer Plattform funktioniert. Ich muss also sozusagen nicht verschiedene Point Solutions zusammenkleben. Und habe dann auch eben nicht sozusagen den ganzen Aufwand des Overheads, des Maintenance für verschiedene Plattformen oder verschiedene Lösungen.
Okay, alles klar. Gehen wir mal wirklich in unsere Branche rein, die Industrieversicherung. Die ist ja, was Datenhaushalt angeht, gekennzeichnet durch, ich würde sagen, in Abgrenzung zu den Erstversicherern, also den Privatversicherern, relativ kleine Stückzahlen. Das ist eher so dieses Thema, man hat relativ wenige Policendaten, Vertragsdaten, relativ wenige Kundendaten, also im Anzahl von Objekten. Die Objekte in sich sind komplex, wir haben komplexe Risiken, wir versichern ganze Firmen, also wir jetzt im Sinne von Industrieversicherer, Makler. Und also das ist das eine, vermeintlich wenige Objekte, die aber in sich sehr komplex sind. Und das ist ja gerade die große Herausforderung, warum wir auch hier im Podcast schon so lange über dieses Thema diskutieren, die Daten sind sehr, sehr, sehr verteilt. Klassisch sogar wirklich in Office-Anwendungen. Aufgrund dieser Heterogenität, auch der Komplexität, ist es den Playern im Markt nach meinem Kenntnisstand noch nicht gelungen, dafür belastbare, skalierbare Lösungen zu machen, weshalb sich dann eben die Anwender, du hast eben mal von Underwritern gesprochen, als Beispiel Schadenberater, immer wieder halt in die Word, Excel und so weiter Lösungen reinpacken. Und das ist, war vor kurzem bei einer Veranstaltung auch einer der Gründe, warum viele Teilnehmer in der Branche sagen, das ist der Grund, warum wir bei der Digitalisierung auch nicht vorankommen. Uns fehlt schlicht und ergreifend irgendwo der Connector oder das Sammelbecken oder wie man es nennen wollen, wo das so zusammenkommt. Habt ihr da eine Idee, könnt ihr beitragen, sogar in solch heterogenen Umgebungen, also viele Office-Dokumente, sehr unstrukturiert, so würde ich es mal bezeichnen, Host-Anwendungen, auch nicht gerade gern gesehen, was Schnittstellen angeht und ähnliches, also AS400 und Co. Oder ich sage es jetzt mal so ganz salopp, kocht ihr da auch nur mit Wasser und müsst sagen, naja, also sobald es einfach eine gewisse Struktur oder Schnittstellenfähigkeit unterschreitet, können auch wir nicht helfen. Oder wie geht ihr mit diesem Teil der Unternehmensdaten um, sagen wir es mal so?
Ja, also es ist eine, sagen wir mal, weit verbreitete Herausforderung. Ich würde es auch gar nicht so sehr nur auf die Industrieversicherer spezifizieren.
Das tröstet die Zuhörer hier
auch. Das tröstet wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörer. Klar, jede Analyse, ob das jetzt eine reine deskriptive Analyse ist oder ob das jetzt sozusagen was Predictive Analyse ist oder bestimmtes Machine Learning Modell, beruht vollumfänglich auf der Qualität der Daten. Mhm. Und die Qualität der Daten können bestimmte Tools sozusagen, die Sicherstellung der Qualität kann das vereinfachen. Und wir tragen da unseren Teil zu bei. Aber nichtsdestotrotz würde ich jedem Unternehmen raten, sozusagen die Daten erstmal, in Ordnung zu bringen. So. Das heißt aber nicht, dass man nicht jetzt sozusagen 15 Jahre die Daten erstmal in Ordnung bringt und dann startet. Man kann natürlich beispielsweise mit unserer Anwendung auf verschiedene Systeme und dort, wo die Daten liegen, zugreifen. Das sind entweder Schnittstellen, die schon bestehen, sozusagen Teil unserer Plattform sind, oder die Schnittstellen, die man bauen kann. Dann ist immer die Frage, wo findet dann, sagen wir mal, wir haben Data IQ als Analytics und AI Layer, greift auf verschiedene Schnittstellen zu. Das kann man dann in Data IQ aggregieren. Wir haben auch verschiedene Möglichkeiten, kommen wir vielleicht nochmal gleich dazu, aus unstrukturierten Daten strukturierte Daten zu machen, Daten zusammen zu verbinden und Analysen zu fahren. Wenn es dann aber Richtung sozusagen Machine Learning Modellen geht, brauche ich trotzdem eine Infrastruktur, in der ich das dann laufen lassen kann. Das heißt, ich komme nicht umrum, die Daten dann in gewisser Form zusammenzubringen in einer unterliegenden Infrastruktur. Mhm. So, das heißt, die Antwort ist so ein bisschen ja und nein. Wir können zum Teil helfen, aber ich komme auch nicht drum rum, meine Datenqualität sicherzustellen in der Form, dass ich sozusagen erstmal die unterliegende Infrastruktur sicherstelle.
Mhm. Ich würde gerne den Punkt aufgreifen und strukturierte Daten strukturierbar oder in strukturierte Daten überführen. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die auch mit dem ganzen Thema AI so einhergeht, so meine Wahrnehmung im Markt, dass gerade wiederum so in unserem Bereich Industrieversicherung, die Kunden sagen, da scheinen wir jetzt eine Chance zu haben, dass ohne das wirklich klassische in strukturierte Daten überführen uns die Maschine helfen kann, aus, machen wir es praktisch, einem Vertragsdokument in Word, wo der Vertragspartner, also beide Vertragspartner drin sind, viele Unternehmensstandorte als Beispiel, dass die jetzt wirklich hieraus extrahiert werden können. Ist das etwas, was ihr auch unterstützt?
Ja, also das ist ein klassischer Anwendungsfall. Wir haben entsprechende, wir nennen das Recipes, also sind einfach so Prozessoren in unserer Plattform, einfach ein Klick, eine Funktion, wie auch immer man das nennen möchte, mit der man das auch als jemand, der nicht coden kann, also komplett No-Code-Fashion, diese Daten, sagen wir mal Vertragsdaten, strukturieren kann und dann auch mithilfe von weiteren Recipes, wie gesagt, Anwendungen, die Daten dann auch extrahieren kann. Mhm. Da kommen jetzt auch unsere neuesten Entwicklungen zum Tragen, nämlich das ganze Thema LLM, also Large Language Modelle. Wie nutze ich die, um Dokumente und deren Inhalte zum Beispiel zusammenzufassen oder bestimmte Dinge zu extrahieren. Das alles oder auf Grundlage dieser Daten neue Inhalte zu schaffen. Also all dies ist sehr, sehr einfach und auch ohne Einline-Code möglich. Und ist auch die Grundlage dafür, dass dann später die Machine Learning-Modelle, wenn es dann Richtung sozusagen Vorhersagemodelle geht, auch sozusagen gut funktionieren. Datenqualität ist neben den Modellen selbst das Wichtigste.
Okay. Und die Datenstruktur, die ich rausziehen will, also was stelle ich mir vor? Anschriftsdaten, das ist vielleicht noch so der Klassiker, Unternehmensname, Anschrift, Postleitzahl, Ort. Das ist vielleicht noch relativ einfach zu formulieren, aber wenn ich in etwas komplexere Sachen reinkomme, Beispiel, wir haben bei technischen Versicherungen Anlageverzeichnisse, wo in Listenform die versicherten Maschinen, Objekte, zum Beispiel mit Seriennummer, PS-Zahl bei Generatoren oder ähnlichem hinterlegt ist. Auch solche sehr spezifischen Sachen, die sind extrahierbar oder braucht man da dann doch etwas mehr Wissen, um, sag mal, an nicht ganz so gängige Daten ranzukommen?
Auch das ist extrahierbar. Ja, das, die Voraussetzung ist, dass ich diese unstrukturierten Daten in strukturierte Daten überführe und dann ist das extrahierbar.
Okay.
Ich weiß nicht, wie technisch ich jetzt werden kann, aber im Thema, im Umfeld generative AI, LLMs, gibt es ja den sozusagen sehr, sehr effektiven Ansatz, RAG heißt der, ja, Retrieval Augmented Generation, sprich, ich nutze LLMs, also sprich zum Beispiel das Large Language Model, was auch OpenAI gebaut hat, eher erstmal für die Kommunikation und statte dieses LLM dann mit zusätzlichem proprietärem Wissen aus. Also ich habe meinen Korpus an Daten, das können jetzt Vertragsdaten sein, das können aber auch, ein schönes Beispiel von einem Kunden, der hat mit Data IQ so ein Modell gebaut, können Sicherheits- und Gesundheitsdaten sein innerhalb eines Unternehmens. Also wir haben sozusagen Anweisungen, Sicherheitshinweise für Mitarbeiter im Feld. Anstatt sozusagen tausende von Dokumenten zu durchforsten, nach dem, wie ich mich verhalten muss, haben die auf Grundlage dieser Daten dieses sozusagen ein Chatbot gebaut. Und Grundlage sind eben diese tausenden eigenen Daten. Das heißt, ich muss kein Large Language Modell feintunen, sondern ich nutze einfach die Kombination aus diesen Sprachfähigkeiten plus meinen eigenen Korpus an Daten und Informationen, um dann zielgenau und auch nachvollziehbar Antworten zu geben. Das heißt, ich frage folgende Situation, ich befinde mich im Feld, arbeite an den und den Maschinen, wie soll ich mich verhalten? Nutze ich diesen Chatbot-Ansatz. Der Chatbot gibt mir die entsprechende Antwort, auch auf Nachfrage klärt das vielleicht nochmal und kann mir eben auch die Quelle dazu geben.
Okay.
Die Quelle wiederum ist dann mein eigenes Korpus an Daten, spezifische Absatz, eine spezifische Datei. Das heißt, hier habe ich einen sehr, sehr mächtigen Ansatz, um mein eigenes Wissen zugänglich zu machen oder meine eigenen Daten zugänglich zu machen. Und auch das könnte man sich für Vertragsdaten ganz, ganz leicht vorstellen, sodass ich nicht immer in alle Vertragsdaten reingehen muss, sondern in einer sozusagen interaktiven Weise nachvollziehen kann, was steckt eigentlich in meinen Daten drin.
Für wie realistisch hältst du zum Beispiel den Fall, da hat jetzt ein Industrieversicherer, fährt in verschiedenen Systemen, verschiedenen Ablageformaten Informationen zu seinen Kunden abgelegt. Er hat Verträge, hatten wir eben schon besprochen, die hat er auf einem Pfeillaufwerk. Dann hat er in einer Datenbank hat er Buchungsinformationen, was ist an Prämieneinnahmen da, was wurde an Schadenzahlungen zum Beispiel schon gemacht. Eine Nummer könnte das verbinden, eine Kundennummer als Beispiel. Und er hat noch irgendwo anders, vielleicht in einem Experten-Underwriting-System, hat er jetzt zu den Kunden sehr, sehr spezifische technische Informationen, zum Beispiel zu den versicherten Objekten. So. Würde auch in dieser Komplexität dieser Ansatz, den du gerade beschrieben hast, auch greifen? Könnte man dort, also ich versuche gerade den Transfer von dem im Feld-Vergleich zu schließen, dass man sagt, hey, lieber Chatbot, gib mir doch mal bitte alle Informationen zum Kunden, sowohl Vertragsdaten, als auch Buchungsdaten, als auch seine Objekte. Und dann kann ich vielleicht sogar im Dialog tiefer reingehen. Ich hätte gerne noch den Hinweis, ist vielleicht die Maschine, das habe ich aus dem Underwriting-System, über irgendeinen Vertrag bei uns. Aber ist es denkbar oder geht das in eine ganz andere?
Das ist denkbar, okay. Aber braucht trotzdem im Hintergrund dann die Verknüpfung dieser Daten. Ja? Also ich verknüpfe die Daten und dann statte ich, ob ich jetzt sozusagen welches LLM oder Large Language Model ich auch immer für die Interaktion nutze und das mit diesem Wissen ausstatte, ist jetzt erstmal egal, aber ich muss trotzdem dann erstmal die Daten verknüpfen. Dann statte ich das Large Language Modell mit diesen Informationen aus und dann kann ich genau diese Abfrage kann ich dann machen. Ja.
Meinst du mit Verknüpfung die
die Daten aus den verschiedenen Systemen?
Okay, die physische, ich muss natürlich auf die Daten zugreifen können, aber ich muss dem System nicht nochmal in einem Extra-Schritt beibringen, dieser Vertrag gehört zu dem Kunden, sondern wenn da inhaltlichen Bezug nachvollziehbar ist sozusagen, weil da eine gleiche Nummer ist oder ein gleicher Name, dann kriegt das LLM aller Wahrscheinlichkeit.
Das müsste man testen. Also ich würde es, um sozusagen sicher zu gehen, würde ich schon die Daten vorher nochmal verknüpfen.
Okay.
Das LLM, also sozusagen das Large Language Modell, um es einfach zu machen, sucht nach ähnlichen, sozusagen, nach Ähnlichkeiten. Und das darf, dazu macht es sich einen sogenannten Vektordaten-Store zunutze, in den speichere ich im Prinzip diese Daten ab. Und sozusagen die Daten, die in irgendeiner Form Ähnlichkeit aufweisen, sind dann im sozusagen Vektorraum nah beieinander, ja. Aber ich kann dem vorgreifen, indem ich die und sicherstellen, indem ich die Daten sowieso verknüpfe über die Kundennummer oder je nachdem, was die gemeinsame Schnittstelle ist. Aber ich habe trotzdem die Möglichkeit dann eben über dieses sehr sehr einfache Interface, also sprich diesen Chatbot, dann die Informationen rauszuziehen.
Okay. Andere Anwendungsfälle, die ich mir gut vorstellen könnte, wäre das Thema Kumulrisiken. Also vielleicht auch für die Zuhörer draußen, nicht jeder ist ja in den verschiedenen Bereichen auch so tief drin. Unter Kumulrisiken würde ich jetzt verstehen, dass ein Versicherer immer einen bestimmten Blick auf seinen Bestand drauf hat, weil er gucken will, ballen sich bestimmte Risiken, zum Beispiel geografischer Art. Habe ich zufälligerweise ganz viele Unternehmen in einer Region ABC versichert mit verschiedensten Policen, ob es eine Sachpolice ist, eine Haftpflichtpolice ist und so weiter. Aber wenn jetzt ein Ereignis eintritt, klassischerweise ein Naturkatastrophenereignis, habe ich mit einem Mal nicht nur einen Schadenfall, sondern ganz viele. Also Klassiker sind wirklich Umweltkatastrophen, wo dann nicht mehr einmal über eine Schadenzahlung diskutiert wird, sondern eben direkt zu Hunderten oder Tausenden. Das heißt, die Frage, wenn ein neues Risiko beim Versicherer reinkommt, also er gebeten wird, kannst du mir ein Angebot dazu machen, ist immer, oh, habe ich schon Risiken, bleiben wir mal beim Beispiel Geografie, in der gleichen Region versichert. Ne? Also Chemiekonzern sagt, ich hätte gerne meine Niederlassung da und da, meine Produktionsstätte versichert, dann interessiert eigentlich den Versicherer, den Underwriter, wie viele andere Chemieunternehmen oder ähnlich gleich habe ich. Hier ist jetzt ja eine Verknüpfung über Verträge oder so hinaus, die nicht klassisch Kundennummer ist, wo wir gerade waren, sondern etwas unschärfer regional, Region und Nähe ist ein anderer Begriff, der damit verbunden wird, der auch sehr weich ist. Ne? Also was heißt denn jetzt nah? Ist das etwas, was man mit AI auch versuchen kann, in den Griff zu kriegen? Also wäre diese Kombination von RAG und von LMN in der Lage, Verknüpfung wieder vorausgesetzt, ich habe die Daten da, dass es mir da hilft oder schwierig?
Geht auch dazu. Also für mich ist das jetzt erstmal ein relativ deskriptiver Ansatz. Ja, also ich kann die Information, bleiben wir mal bei dem Thema Ort, aus den unstrukturierten Daten, Kombination mit strukturierten Daten, wie auch immer, kann ich das relativ leicht rausziehen und entsprechend visualisieren, ja, oder irgendwo festhalten. Und könnte dann relativ einfach mit der entsprechenden zu versichernden oder bereits versicherten Schadenssumme in einem Umkreis von, was weiß ich, 5 Kilometer, 10 Kilometer, wie auch immer, und könnte dann den neuen Vertrag oder das mir vorliegende Vertragsangebot dagegen natürlich abgleichen. Was heißt das jetzt, wenn ich den potenziell zu versichernden Schaden dazu nehme? Das ist erstmal rein deskriptiv. Da ist eben nur die Herausforderung, diese Informationen aus den Vertragsdaten rauszuziehen. wenn ich jetzt extrem viele Daten hätte oder mehr Daten hätte, könnte ich das über so einen relativ einfachen, einfaches Clustering oder Near Neighbor Search auch automatisiert klassifizieren. Ja, das, und das geht dann über Ort zum Beispiel hinaus. Ich könnte auch dann Dinge erfassen, die mir jetzt als Risikoingenieur oder jemand, der das ganze Portfolio im Blick hat, auch erstmal gar nicht klar ist. Vielleicht kommen da ganz neue Dinge raus. Ja, dass es bestimmte Konzentration von bestimmten Dimensionen gibt. Das muss jetzt nicht Ort sein. Das kann auch, was weiß ich, eine Ähnlichkeit in dem zu versichernden Schaden oder dem zu versichernden Objekt sein, wie auch immer. Also, dass ich sozusagen irgendwo eine Konzentration habe oder Häufigkeit habe, die mir erstmal so als Risikoingenieur abseits des Ortes nicht klar ist. Mhm. Das kann ich natürlich dann auch als Analyse fahren. Dazu brauche ich jetzt aber erstmal gar nicht das Thema RAG oder LLMs. Das okay. vereinfacht mir dann eher die Kommunikation mit den Daten. Mhm.
Um bei dem Beispiel zu bleiben, kannst du vielleicht mal skizzieren, wie dieser kollaborative Ansatz, den ihr auch fahrt, vielleicht hier an dem Beispiel funktioniert. Also Frage, wenn jetzt wirklich ein Underwriter genau diese Aufgabenstelle mit dem Kommunrisiko hat, eure Plattform ist schon in place sozusagen, Verbindungen zu den Daten sind drin und jetzt interessiert ihn diese Frage. Er selbst ist aber nicht Scandata Scientist und so weiter. Ist es möglich, dass er jetzt quasi so ad hoc mit einem etwas erfahrenen Kollegen zusammen jetzt mal diese explorativen Sachen da macht? Oder ist es doch eher dieses, ich gehe jetzt zu einem Experten oder jemand, der vielleicht mit den Daten gut umgehen kann, gebe ihm meine Anforderungen, muss dann halt meine 2-3 Tage oder länger warten? Also ist das wirklich interaktiv vorstellbar? Kann ich mir das so vorstellen? Oder?
Genau, das ist sehr, sehr interaktiv vorstellbar. Wir wollen natürlich hinkommen zu einer Welt, und das machen unsere Kunden auch, in der diese, sag ich mal, etwas einfacheren Fragestellungen, aber die schon in den Bereich Analytics und Data Science gehen, von Underwritern, von Aktuaren eigenständig durchgeführt werden können. Mhm. Das wiederum hilft dann den Data Scientists, den Data Engineers, sich den komplexeren Aufgabenstellungen zu widmen. Mhm. Ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir trotzdem die Kollaboration nicht nur zwischen den ähnlichen Profilen, sondern auch unterschiedlichen Profilen erlauben wollen. Das heißt, ein Data Scientist könnte sich dann in dasselbe Projekt einloggen und schauen, was hat der Aktuar oder was hat die Aktuar, sind ja auch oft irgendwie an der Grenze zu Data Scientist, oder sagen wir mal der Underwriter, da an Analysen gebaut. Vielleicht kann ich nochmal eine spezifischere Analyse obendrauf setzen, die der Underwriter dann auch sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Vielleicht in Form von Code. Vielleicht baue ich sogar nochmal ein Machine Learning Modell auf Grundlage der Daten, die der Underwriter schon bereinigt hat. Und der Underwriter kann das dann sehr schön in der Plattform nachvollziehen. Sowohl den Code, wenn es sein muss, aber natürlich auch vor allen Dingen das Endprodukt, ja, das dann wieder sehr, sehr leicht konsumierbar ist. Und wenn ich möchte, kann ich als Data Scientist das sozusagen, das Stück, was ich da zusätzlich gebaut habe, weil ich glaube, dass das in demselben Projekt oder in einer anderen Analyse, in einem ganz anderen Bereich, oder in einem ähnlichen Bereich, in einer anderen Location vielleicht, wiederverwendbar sein sollte, kann ich das auch in Form eines kleinen Packages so aufbereiten, dass ein Underwriter in einer anderen Location das für die Analyse eigenständig nutzen kann. Mhm. Also auch viel sozusagen Kollaboration, aber auch Wiederverwertbarkeit, Skalierbarkeit. Das heißt, der Data Scientist muss dieses Modell oder diese Analyse nicht 1000-mal neu bauen, sondern das kann dann in Form eines kleinen Pakets wiederverwendet werden. Mhm.
Okay, interessant. Ja, interessant finde ich diesen, ich nenne jetzt mal Ad-Hoc-Ansatz, dass man hier, ich glaube, du hast gerade gesagt, einloggen in eure Plattform. Das macht also dieses alte Bild, was ja immer noch sehr verbreitet ist, ich schicke jetzt Daten hin und her, ob jetzt per Mail mit CSV-Dateien oder ich muss am besten noch, soll es geben immer noch heute, klar. auch in größere Datenmengen, oder ich muss auf einen File-Share oder wie auch immer drauf, oder ich sowas, dieser Austauschaspekt, der entfällt zumindest, wenn man diese gemeinsame Plattform, und das scheint mir jetzt auch gerade wirklich ein sehr starker Mehrwert zu sein, dass man eben wirklich dieses Kollaborative da so in den Mittelpunkt auch stellt. Ne? Ja.
Okay. Ja, total. Also davon wollen wir natürlich auch weg. Man kann auch den Output dann in Data IQ konsumieren, also in der Plattform selbst konsumieren, als Web-App oder als Dashboard oder als Web-App. Man kann aber auch, wenn man möchte, das sozusagen rausspielen an das Visualisierungstool oder an die Webpage der Wahl. Nicht alle haben dann Zugriff auf die Plattform, nicht alle wollen auch dort konsumieren. Wenn ich die letzten 5 Jahre in Tableau konsumiert habe, möchte es auch weiter, aber ich kann das dann ganz einfach dahin ausspielen. Also genau, in der Tat sind wir da sehr flexibel, aber genau, Files hin und her schicken, das sollte dann doch der Vergangenheit angehören. Vielleicht noch ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen auch in dem Bereich in Versicherungen und Banken, ist das ganze Thema Governance. Also wie stelle ich auch sicher, dass die Menschen, die Zugang zu bestimmten Daten und Modellen und Analysen haben, haben sollen, auch Zugang haben und andere eben auch nicht. Und das ist ein Riesenthema für uns. Ich kann in unserer Plattform sehr, sehr granular festlegen, wer auf was Zugriff hat. Sei es jetzt ein bestimmtes Projekt, sei es bestimmte Daten, damit auch eben nur die sozusagen sich im selben Projekt wiederfinden, die das auch tun sollen. Oder auch nur die Zugriff auf bestimmte Daten haben, die das dann auch tun sollen. Und damit schaffe ich natürlich extrem viel Vertrauen. Ja, wir wollen natürlich alle, jede Firma möchte die ganzen Schlagzeilen vermeiden, die es ja heutzutage mittlerweile gibt, mit den ganzen externen Chatbots. Und trotzdem aber die Flexibilität bewahren, um eben Kollaboration zu ermöglichen.
Ja, aber es ist ein guter Punkt. Hatte ich hier auch noch bei mir so als Frage auf dem Zettel. Ein mögliches Risiko bei solchen konsolidierenden Plattformen, wie ihr sie letztendlich auch habt, ist natürlich, dass ich damit auch ein potenzielles Einfallstor bin, zumindest intern für Mitarbeiter, dem man jetzt erstmal nichts Böses unterstellen will. Aber in dem Moment, wo ich Zugriff auf alle Daten habe und sie nicht, habe ich natürlich auch eine viel komfortable Möglichkeit, sie komplett abzuziehen. Ne? Also Datendiebstahl, jetzt mal wirklich kriminelle Energie vorausgesetzt an der Stelle. Aber gut, da habt ihr dann mit den entsprechenden Benutzerrechten entsprechenden Riegel davor geschoben, habe ich jetzt verstanden. Ne?
Das kann man managen. Genau, man kann dann auch im Idealfall ist es ja so, wenn schon beispielsweise jetzt nur schon eine Partnerplattform wie Snowflake oder Databricks im Haus ist, kann man im Prinzip die Zugriffsrechte, die dort schon bestehen, einfach spiegeln in Data IQ. Das heißt, auch nur die Leute, die eben auf bestimmte Daten zugreifen dürfen, können das gleichermaßen eben auch nur in Data IQ. Ich kann es natürlich auch noch mal granularer gestalten, auf eine spezifische Person oder auf eine bestimmte spezifische Gruppe hin, um sicher zu gehen. Gleichzeitig möchte ich natürlich Kollaboration nicht nur in einem Projekt, sondern über Projekte hinweg. Ja, aber auch das kann ich sehr, sehr granular gestalten.
Okay. Fährt auch gerade passend zu dem Thema, wenn wir über AI sprechen, über LLMs, die dann helfen, hier vielleicht auf Daten zuzugreifen oder sie zusammenzufassen. Wie geht ihr mit dem Thema um, dass Daten dann ja auch eure Plattform gegebenenfalls verlassen, wenn ihr zum Beispiel OpenAI benutzt? Damit werden natürlich Daten aus der Plattform heraus von Dritten weiterverwendet. Habt ihr da auch Alternativkonzepte, dass lokal betriebene Modelle zum Beispiel bezogen werden können? Oder wie geht ihr mit dem Thema um?
Ja, also ich will vielleicht noch mal einmal grundsätzlich sagen, ich bin jetzt hier kein, ich bin jetzt nicht der Anwalt von OpenAI, aber das ist natürlich zuerst auch mal ein Vertragsthema zwischen dem Unternehmen und OpenAI. Ja. Wo die Daten dann gelagert werden und was mit den Daten passiert. Die meisten Unternehmen haben sicherlich einen Vertrag mit OpenAI, in dem dann festgelegt ist, dass die Daten eben nicht für Trainingszwecke verwendet werden und auch einer dedizierten Cloud-Umgebung des Unternehmens laufen. Wir sind wie in allem sozusagen agnostisch. Wir wollen, dass unsere Kunden die Wahl haben, die Flexibilität haben zwischen verschiedenen Anbietern von LLMs, ob es jetzt proprietäre Anbieter sind wie OpenAI oder ob das jetzt Open-Source-Modelle sind. Unser Feature dazu heißt LLM Mesh. Auch hier sind wir im Prinzip so ein Orchestrierungslayer. Ja, das heißt, ich kann als Unternehmen, sagen wir mal, ich bin die IT, erst einmal festlegen, welche LLMs möchte ich überhaupt anbinden. Wie gesagt, Open-Source-Modelle und oder proprietäre Modelle über Data-IQ. Und wer soll Zugriff haben auf diese Modelle? Ja, und in welchem Umfang? Das ist also sozusagen ein Thema. Und dann sind auch Themen wie das ganze Kostenkontrolle auch mit abgedeckt. Also vor allen Dingen ja dann proprietäre Modelle können schnell mal sehr kostenintensiv werden. Und das A sind die Zugriffsrechte dann relevant, aber auch B die Transparenz. Und unsere Kunden können, wenn sie möchten, beispielsweise sie haben einen Vertrag mit einem LLM-Anbieter und können diesen Vertrag hinterlegen in Data-IQ, sodass dann für jeden Endnutzer, der dieses LLM nutzt, je Prompt, sage ich jetzt mal, klar wird, wie viel dieser Prompt kostet und wie viel es kosten würde, Tausende von diesen Prompts im Regelprozess zu fahren. Also Transparenz auch gegenüber den Endnutzern, was der Prompt oder die Prompts mit dem LLM dann dann kosten. So. Also wie gesagt, Orchestrierungslayer, Zugriff auf verschiedenste LLMs und die nötige Governance, um das dann auch zu nutzen.
Ja. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für die Ausführung, Max. Ich würde gerne zum Abschluss den berühmten Blick so ein bisschen in die Kristallkugel mal mit dir gemeinsam machen. Zurzeit lesen wir in den Medien viele Ausblicke, sei es von den großen, den Nvidia-CEOs oder wem auch immer, die entweder vom Ende des Programmierers philosophieren, weil zum Beispiel AI das übernimmt. Bei euch wird sich ja so eine Frage vielleicht aufdrängen, naja, kann nicht viel von dem, was heute eure Plattform abbildet, sowohl die Integration, das Anbinden, also dieses Dach oben drüber, das die Sachen anbringt, aber auch die eigentliche Analyse potenziell, mit Blick jetzt in die Zukunft, auch wirklich von künstlicher Intelligenz übernommen werden? Ich habe von einigen Kollegen in den letzten Monaten gehört, dass ja auch klassische Expertendisziplinen aus dem Machine Learning-Bereich, wir waren eben beim Thema Datenextraktion, auch zumindest für viele Bereiche, vielleicht nicht für alle, aber für viele Bereiche auch von LLMs ohne große Spezifikationen gut übernommen werden können. Wir waren eben beim Extrahieren von Daten und von Orten als Beispiel und das sehr gut können. Konsequent zu Ende gedacht heißt das, ist nicht eigentlich ein LLM oder mehrere LLMs in der Zukunft, ist das nicht eigentlich der Integrationslayer, der, mit dem ich mich interaktiv unterhalte und versuche, Insights über meine Daten zu bekommen?
Gute Frage, schöne Frage, die kriegen wir natürlich auch immer gestellt. Das kann ich jetzt nicht beantworten, wie die Welt in 20, 30 Jahren aussieht. Ich glaube trotzdem noch, dass ich brauche trotzdem noch eine Möglichkeit. Also im Prinzip habe ich als Unternehmen in der Zukunft, sagen wir mal, drei Möglichkeiten. Mark Zuckerberg nennt das gerne AI-Agents zu bauen, also sehr autonome Systeme, die auch planen können. A, ich kaufe mir oder stelle, sage ich mal, ganz viele Software-Ingenieure ein, die mir das sozusagen von Grund auf bauen. Das ist sehr, sehr teuer, wahrscheinlich auch nicht realistisch. Mhm. Ich kaufe mir LLMs oder AI-Agents, sagen wir AI-Agents, ein und nutze die dann. Oder ich habe eine Plattform, nutze meine eigenen Leute und baue dann diese AI-Agents. Der zweite Aspekt, das einzukaufen, hat natürlich den Nachteil, dass ich mich nicht differenziere. Also ich als Firma muss mich ja in meinem Markt behaupten. Und am Ende werde ich mich nicht über das LLM-Modell selbst behaupten. Das wird eine Commodity werden. Also das wird in allen Formen, in allen Preisen, in allen Möglichkeiten und Größen kommen. Meine Differenzierung als Unternehmen wird sein, die Daten, meine eigenen Daten. Und meine Leute und deren Know-how. Mhm. Das heißt, als Unternehmen habe ich schon noch ein Interesse daran, das nicht komplett auszusourcen. Sprich, ich brauche auch eine Fähigkeit, meine eigenen Agenten, meine eigenen Systeme zu bauen, auf die ich mich verlassen kann und in denen ich mich dann auch gegenüber meinen Konkurrenten im Markt behaupten und differenzieren kann. Deshalb Klar werden die Funktionen immer weitergehen, dass ich immer weniger Hardcore-Coding-Skills brauche, aber ich brauche trotzdem meine Daten und meine Leute und deren Wissen, um mich zu differenzieren.
Mhm. Ja, finde ich eine sehr gute Antwort. Ich glaube, das ist, wenn man mal bei der Diskussion ums Programmieren, um die Programmierer geht, wird, glaube ich, auch häufig verwechselt oder zu kurz gedacht, meiner Meinung nach sogar. Das reine Coden macht ja auch heutzutage im Softwareentwicklungsprozess eigentlich den kleinsten Teil aus. Es muss gemacht werden, das ist auch beim Betrieb nachher im Bugfix und was ganz wichtig ist. Aber wenn man mal in Projekte reinschaut, ist ja sehr, sehr großer Teil der Arbeit Architektur. Man bestimmt auch noch viel Optimierungspotenzial hat, keine Frage. Da wird auch häufig genug das Rad immer wieder neu erfunden oder so. Aber deshalb wäre meine These auch so ein bisschen, das geht eigentlich in die gleiche Richtung wie du, es wird sich halt einfach verschieben. Ne? Also das wirklich Handwerkliche, das Low-Level, das wird immer weiter automatisiert, auch mit AI. Umso anspruchsvoller werden dann halt die Jobs, die Konzepte, die Architekturen und so weiter halt eben definieren. Und genau wie du sagst, die differenzieren dann auch. Und das ist, glaube ich, auch ein anderer Punkt halt. Niemand hat ja gerade als Unternehmen das Interesse, dass er da komplett austauschbar ist und dass am besten die Kunden vom Unternehmen die gleichen Fehler auch, die wird es ja auch geben, wie vom Wettbewerber da sieht oder auch eben die gleichen Vorteile. Ne? Und von daher ist es, glaube ich, weniger diese Frage, die immer wieder gestellt wird, fallen da ganze Sachen weg? Ja, in Teilen meiner Meinung nach, klar, also wie immer in der Industrialisierung, aber es wird auch einfach einen Shift wiederum geben, dass dann andere Qualitäten, Kommunikation natürlich auch ein Riesenthema bei solch komplexen Projekten, ne? Und ja. kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall.
Ja, ja, ich kann auch dem sehr viel abgewinnen, was du gerade nochmal sozusagen dann zusätzlich ausgebreitet hast. Also ja, kritisches Denken, konzeptionelles Denken, Kommunikation sind, glaube ich, dann werden immer wichtiger.
Ja. Ja, und dann ist es wie immer, ne? Also es ist keine Entwarnung, nein, alle Arbeitsplätze sind safe. Auch mal wieder sehr verkürzt und jetzt wirklich in Boulevardzeitungsstil mal so gesagt, ne? Es wird Veränderungen geben. Aber wahrscheinlich auch nicht ganz in der Geschwindigkeit, wie sie zum Teil postuliert wird, ne? Zumindest nicht für alle Arbeitsbereiche auch. Und es heißt halt wie immer, sich mit den Themen beschäftigen und ja, lernen und wieder was Neues rausmachen halt. Ne? Ja.
Richtig.
Prima. Ja, kleiner philosophischer Ausblick zum Schluss. Und wie du schon sagst, richtig in die Zukunft gucken können wir nicht. Dann hätten wir einen anderen Job wahrscheinlich oder gar keinen mehr. Bräuchten die nicht mehr. Max, ich gucke auf die Uhr. 40 Minuten. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Es war sehr, sehr spannend. Ich fand es einen tollen Podcast, weil er mal wirklich auch tiefer ging. Bisschen technisch, sage ich mal, oder pseudotechnisch. Wir sind sehr anwendungsnah mal gewesen. Du hast einen guten Einblick gegeben, wie vielleicht Kollaboration über verschiedene Abteilungen oder auch Aufgabenfelder hinweg aussehen kann, wenn man eben eine gemeinsame Plattform hat. Das fand ich sehr interessant und hat mal ein paar Einblicke gegeben, auch über die Möglichkeiten. Bleibt mir, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für die Zeit und ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank.
Vielen Dank, ich habe auch was gelernt und vielen Dank nochmal für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Super, dann sage ich mal, vielleicht bis demnächst. Bis dann, Max. Tschüss.
Tschüss.